Was ist denn die letzte große Hürde der Energiewende? Also außer Ausbau der Erneuerbaren, außer Smart Meter, außer Netzausbau.
Speicher, immer die Speicher. Wir müssen ja irgendwie die Energie speichern, um die Dunkelflauen zu überwinden.
Ein Thema, das wirklich an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Wochen, Monaten. Ne? Auch bei mir, ich habe zwei Beobachtungen gemacht tatsächlich irgendwie. Und das eine ist nämlich, wenn ich mir Speicherthema im Ausland anschaue, dann lese ich Überschriften wie Kalifornien wird richtig gut beim Ausbau von Großspeichern. In Spitzenzeiten stellen die inzwischen 30% des Stroms bereit. Und Kalifornien ist ja auch, glaube ich, die vierte oder fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also es könnte, glaube ich, auch Deutschland sein vielleicht. Ich habe auch gelesen, so Großspeicher lassen die Muskeln spielen in Australien, ne? Da auch Rekordwerte, speziell am Abend, wo wir immer noch die Lücke haben, so zwischen Sonne und Wind, könnte auch helfen. Und dann liest man aber die Nachrichten aus Deutschland und dort lese ich dann Geschichten wie, leider wird der Speicherausbau von vielen Netzbetreibern in Deutschland nicht konstruktiv begleitet, sondern maximal abgewürgt. Realisierungsdauer von neuen Projekten teilweise inzwischen bei 10 bis 15 Jahren. Das steht dann sogar in dahinter in Klammern noch kein Tippfehler, wahrscheinlich für Menschen wie mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Realität ist in Deutschland.
Ja, das ist gut und es ist ja tatsächlich gefühlt genau das, was wir vor ein paar Jahren oder bis vor wenigen Jahren noch zum Thema Windkraftausbau und auch Solarausbau gehört haben.
Ja.
Also ziemlich frustrierend, dass jetzt einfach der nächste Schritt in dieser Kette denselben Quatsch durchmachen muss sozusagen.
Der vorherige, ja.
Und auch unverständlich, weil ja insbesondere die Politik jetzt auch schon seit Jahren immer wieder sagt, naja, wir müssen irgendwie die Dunkelflauten überwinden, wir müssen das mit den Speichern hinbekommen. Das wird ja auch immer gerne als Argument genannt. Auch Frau Reiche hat ja nochmal klar gemacht, jetzt muss die Infrastruktur eben angepasst werden an den Ausbau der Erneuerbaren. Also eigentlich komplett schwer zu verstehen.
Ja, ich frage mich wirklich, was ist da los? Warum machen wir auch bei diesem Thema gefühlt alles falsch? Ich weiß nicht, ob wir alles falsch machen. Vielleicht täuscht
vor allem schlimmerweise ja dieselben Fehler.
Also, auch gut, genau. Und deswegen haben wir uns heute Katharina Johansen eingeladen. Sie ist Reporterin bei Montel News. Das ist eine Nachrichtenagentur für die europäischen Energiemärkte. Da kann man wichtige Entwicklungen, Preise, Verbrauchsdaten, Vorhersagen erfahren. Und auch sie hat kürzlich berichtet, es gibt einen Kontrollverlust beim Batterieausbau in Deutschland. Ich glaube, das bringt das, was ich gerade beschrieben habe, ziemlich gut auf den Punkt. Deswegen, ich bin neugierig, wie sie uns diesen Kontrollverlust erklärt und sage, hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Katharina Johansen.
Hi, danke für die Einladung.
Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Der Kontrollverlust beim Batterieausbau, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist die Lage in Deutschland?
Schwierige Frage. Also ich denke, dass Projektierer da wahrscheinlich nochmal eine differenziertere Meinung zu haben. Und ich glaube, es kommt auch sehr auf die Behörden drauf an und auf die Bundesländer. Es ist aktuell schon so, dass es einen absoluten Hype gibt auf die Speicher. Und die allergrößte Hürde, die sie haben, sind die Netzbetreiber tatsächlich. Und dazu kommen jetzt auch noch die Baugenehmigungen. Ich sage einfach mal eine 5.
Aber alle haben ein unterschiedliches Empfinden, wie schlimm das Problem tatsächlich ist.
Es ist auch zeitlich unterschiedlich. Also hätten wir uns das Ganze vor ein paar Monaten angeschaut, da war es wohl noch einfacher, eine Baugenehmigung zu bekommen. Und mittlerweile ist es schwieriger geworden, auch weil es ja so einen Run auf die Speicher gibt.
Um jetzt das zu verstehen, wer wo auf welcher Seite steht sozusagen, von wem gibt es den Run oder den Hype, den Sie beschreiben?
Es gibt unfassbar viele Investoren, die gerade in den Speichermarkt vordringen wollen, also auch immer wieder neue Player. Es gibt natürlich auch die alten, traditionellen energiewirtschaftlichen Unternehmen, die sich für die Speicher interessieren, weil es einfach auch wichtig ist, um sein Solarportfolio auszugleichen.
Also RWE zum Beispiel, die haben einen Solarpark.
Und oder Vattenfall oder so. Also all die Großen, die man kennt, all diejenigen, es gibt ja unfassbar viele Akteure im Bereich der erneuerbaren Energien, die man gar nicht so in der Öffentlichkeit kennt, weil die kein Endkundengeschäft machen. Aber sehr viele, die Solaranlagen bauen, wollen jetzt eben auch Speicher bauen. Und dann gibt es Unternehmen, die machen auch nur Speicher, also wie zum Beispiel EcoStore aus Norwegen, die kommen dann auch nach Deutschland. Und die wollen ganz viele Speicher bauen. Es gibt unfassbar viele Netzanschlussfragen dafür, weil es halt gerade sehr lukrativ ist. Es ist noch gar nicht so klar, ob wirklich eine riesige Welle an Zubauten kommt. Da sind wir noch nicht, aber das Interesse ist einfach unfassbar groß.
Und die Hürde sind jeweils die Netzbetreiber, sagen sie. Also wie muss man sich das vorstellen? Die Netzbetreiber sagen dann, wir wissen nicht, ob das funktioniert oder was ist das Argument auf der Seite?
Das ist auch unterschiedlich, je nach Netzbetreiber. Es gibt ja in Deutschland die Übertragungsnetzbetreiber, das sind die vier großen, die für diese riesigen Trassen 50 zuständig
Hertz,
sind.
Transnet BW hatten wir hier schon zu Gast.
Ah, toll.
Ja. E.ON.
Können wir wieder einladen.
Genau. Und die haben Netzanschlussfragen und dann haben halt auch noch die ganzen Verteilnetzbetreiber, also knapp 900 in Deutschland, haben auch Netzanschlussfragen.
Wo ich mich immer frage, wo die eigentlich alle sind in Deutschland, weil es sind ja so viele.
Hm. Ja, jedes kleinste Dorf hat dann seinen eigenen Verteilnetzbetreiber so ungefähr. Und die haben ja auch die Netzanschlussfragen. Und da gibt es kleinere, die sich dagegen stemmen. Das ist ja auch schwierig, die wissen ja gar nicht genau, wie sich diese Speicher verhalten werden. Und dann gibt es andere, die vielleicht demgegenüber auch offener sind. Und ich finde es wichtig zu sagen, es ist eine schwierige Aufgabe, das all das zu integrieren und dass nicht alle Verteilnetzbetreiber dem hinterherhängen. Aber es gibt sehr viele Beschwerden darüber, also wie man schreibt eine Mail und möchte gerne wissen, wie jetzt gerade was funktioniert an dem Prozess und man hört monatelang nichts zurück, dass viele Anfragen einfach abgewiegelt werden, dass es dann Bestimmungen gibt darüber, wenn ihr euren Speicher hier anschließt, dann dürft ihr zwischen 9 und 17 Uhr überhaupt nicht einspeisen. Und diesen Netzanschluss zu bekommen, das ist eben ja schwierig.
Und nur um es zu verstehen, wir kommen sicher gleich nochmal dazu, warum das da so ausgebremst wird. Aber was ist schwierig daran? Was ist das Risiko, wenn ich irgendwo Batterien anschließe oder baue? Man könnte ja jetzt auch erstmal denken, die Batterie muss die Energie ja nicht ausspeisen, sie erstmal zu haben, schadet nicht oder damit alle das verstehen können.
Ja, also traditionell war es ja so, dass wir große Kraftwerke hatten und von denen wurde dann die Energie zu den Verbrauchern gebracht und die Kraftwerke haben sich daran orientiert, wie Strom verbraucht wurde. Dann kamen die erneuerbaren Energien und die variieren ja mit dem Wetter. Und dafür gibt es gute Modelle. Das heißt, ich weiß, morgen gibt es, weiß ich nicht, 20 Gigawatt an Solar,
okay.
Genau. Und dann ist es relativ viel und bei Windkraft auch. Das heißt, ich muss nur wissen, wie das Wetter sich verhält. Aber bei
Was
Speichern.
Auch gar nicht mehr so einfach ist.
Ja, das stimmt. Ja. Natürlich kann dann irgendwie unvorhergesehenermaßen irgendwie eine Wolke kommen.
Sein.
Genau, sowas. Ja. Und das ist eine Herausforderung, aber bei Speichern ist es halt so, die richten sich ja nicht nach dem Wetter. Die richten sich nach den Preisen, manchmal machen die auf den Regelenergiemärkten mit und dann ist es halt schwierig.
Was ja eigentlich das Gute ist, das
ja,
ist ja
total.
Eigentlich der Vorteil davon.
Ja. Ja, aber in Deutschland ist es ja so, wir haben eine riesige Preiszone und die Bedürfnisse von dem Strommarkt, also wie viele Mengen brauche ich, sind nicht die gleichen wie die des Netzes. Das heißt, es kann sein, dass in einer bestimmten Ecke, oder also sagen wir haben einen sehr niedrigen Strompreis gerade, weil viel Solar eingespeist wird. Und dann wollen die Speicher einspeichern, um es halt später wieder auszuspeichern. Aber es kann sein, dass an einer gewissen Ecke im Stromnetz das denen gar nicht so gut passt und dass sie dann viel gegensteuern müssen. Das könnte eine Gefahr sein. Oder halt auch einfach, dass sie es nicht antizipieren können. Also diese Prognoseungenauigkeit, das ist ein Problem und dass halt Markt und Netz nicht unbedingt gleich verlaufen.
Jetzt frage ich mich dann allerdings, also ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, wie genau ist das unklar, was die Speicher machen sollen, weil das kann man ja festlegen in Deutschland. Aber vielleicht kann man dann nochmal den Blick ins Ausland wagen. Was machen denn Kalifornien oder Australien anders, dass es bei denen funktioniert? Also wo ist da der Fehler im Denken in Deutschland bei der Regulierung? Oder?
Ich kenne mich mit den Märkten da nicht aus.
Jetzt muss man dabei sagen, grundsätzlich vom Modell her kommt quasi einfach eine Variable, was heißt einfach, aber eine Variable kommt dazu. Jeder, der Statistik gemacht hat, weiß, eine Variable mehr ist durchaus eine deutlich größere Herausforderung, aber man hat jetzt sozusagen den Stromverbrauch, die Nachfrage, das Angebot, was deutlich schwieriger ist, weil es eben wetterabhängig ist. Und dann kommt jetzt eben noch dazu, wir haben die Preiseffekte, weil früher haben die Leute ja Strom verbraucht, egal wie viel es gekostet hat sozusagen, weil man hat ja Strom verbraucht, so wie man es brauchte. Und auch die Industrie hat ja relativ wenig angepasst. Das ist ja eigentlich das, wovon wir alle träumen, dass wir künftig unseren Verbrauch auch anpassen können. Und das bringt so eine Komplexität rein, dass viele kleinere Verteilnetzbetreiber einfach sagen, oh nee, lieber dann gar nicht? Oder wie ist da Ihre Beobachtung?
Also an sich, glaube ich, sagen schon alle, dass Speicher wichtig sind für das Stromsystem.
Gott sei Dank.
Ja, doch, das schon.
Okay, Schritt 1.
Das ist Schritt 1. Und das ist ja schon mal total gut. Aber die Frage ist ja, wie wir das integrieren. Und da ist regulatorisch einfach vieles noch nicht klar. Wie das kommen wird in den nächsten Jahren. Und die Verteilnetzbetreiber, viele von denen sind halt gerade auf den untersten Netzebenen, sind die blind. Die haben keine Ahnung, was da passiert, weil es nicht digitalisiert wurde.
Wessen Schuld ist das? Waren das die Verteilnetzbetreiber, die geträumt haben, oder hat man da auch geschlafen auf politischer Ebene?
Also man hätte politisch Druck ausüben können, dass sie sich digitalisieren müssen. Aber also Netze sind ja natürliche Monopole, die haben keinen Wettbewerb.
Ja.
Das ist dann...
Also hat man keinen Druck gespürt, dass man digital werden muss. Okay.
Also man müsste es wahrscheinlich gesetzlich, regulatorisch da die Daumenschrauben anlegen.
Das führt jetzt schon zu meiner nächsten Frage, wen Sie da in der Verantwortung sehen. Das wäre nach wie vor die Politik an dieser Stelle. Sie sagen, das muss eigentlich jetzt in dem Fall von Klaus Müller oder von wem müsste das Ihrer Meinung nach kommen, ein Plan dafür?
Ich glaube, dass, also erstmal stehen Speicher auch im Koalitionsvertrag drin.
Super.
Das ist super. Ich glaube, das hat die Speicherbranche auch gefreut. Sie werden drin erwähnt. Deswegen
Schritt.
Wahrscheinlich gerade der Hype auch. Also es hätte für sie, glaube ich, auch besser ausfallen können im Koalitionsvertrag. Der Hype kommt ja vor allem daher, dass es diese großen Spreads gibt am Markt. Die werden ja einfach...
Sind die Preisunterschiede, ne?
Genau. Also, also Regelenergie zum einen und dann ist es halt durch diese volatilen erneuerbaren Energien, haben wir innerhalb eines Tages extreme Spreads. Dann ist der Strom vielleicht mittags kostenlos und am Abend sind wir bei 200 Euro die Megawattstunde.
Und was man ja idealerweise macht, ist, wenn der Strom kostenlos ist, dann lade ich mein E-Auto privat zu Hause und wenn ich einen Speicher habe, lade ich den Speicher. Und wenn der Strom teuer wird, dann speichere ich ein und verdiene ganz viel Geld damit.
Ja, das wäre toll.
Okay, aber das passiert in Deutschland nicht.
Doch schon. Also wir haben ja auch schon ein paar Speicher, die am Netz sind. Aber es gibt einfach wenig Anreize dafür, bisher flexibel zu sein. Also, und die müsste man natürlich gesetzlich regulatorisch machen. Es passieren ja aktuell auch Prozesse. Also zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur, der Regulierungsbehörde, wird gerade überlegt, wie man die Netzentgelte neu machen kann. Da wird dann auch diskutiert, dass Speicher eventuell Netzentgelte zahlen, dass die flexibel sein könnten, um einfach Markt und Netz miteinander zu vereinen. Man könnte solche Sachen machen wie die Geburtszone in Deutschland teilen, sehr umstritten.
Ja. Da haben wir, glaube ich, schon ein relativ klares Nein zu bekommen. Da sind einfach die südlichen Bundesländer ein bisschen zu stark dagegen.
Ja.
Aber das waren diese Strompreiszonen, dazu haben wir ja auch gesprochen. Aber das würde das Ganze auch deutlich vereinfachen.
Ja, also dann glaube ich, würden halt Markt und Netz näher zusammenpassen, weil wir haben ja einfach diese starken Nord-Süd-Engpässe in Deutschland. Und es ist ja das Problem, also wenn im Norden viel Windstromerzeugung ist und die Strompreise niedrig ist und dann will ein Speicher in Süddeutschland will Strom ziehen, das heißt, da muss noch mehr Strom transportiert werden von Norden nach Süden. Und das...
Noch eine Stromtrasse.
Genau.
Also auch niemanden erfreuen.
Verstärkt den Engpass. Und das ist das Problem. Aber also parallel passiert ja auch wirklich schon viel. Ich meine, 50 Hertz, den Übertragungsnetzbetreiber, den du vorhin auch genannt hast, die haben kürzlich erzählt, dass sie 12 Gigawatt an Batterien eine Anschlusszusage erteilt haben. Und das ist viel.
Das heißt aber, Sie sehen das jetzt auch nicht so dramatisch. Sie haben jetzt vorhin dem Kontrollverlust sozusagen eine 5 gegeben. Sie sagen einfach nur, das geht zu langsam mal wieder. Oder was ist jetzt das Hauptproblem jetzt aktuell?
Doch, also ich würde schon auch sehen, dass das mit den Behörden ein Problem ist für die Speicher, da eine Genehmigung zu bekommen. Ich glaube, es gibt viele kleine Schritte, die man tun kann. Also allein auch bei diesem Netzanschlussverfahren, da sind sich, glaube ich, auch viele Akteure einig, dass das eine Reform braucht. Weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Projektierer 10-fach eine Anfrage stellt für einen Netzanschluss und dieser Netzbetreiber muss das alles einzeln prüfen. Dabei steckt dahinter vielleicht nur ein Projekt. Also ich finde es auch irgendwie einfach zu sagen, ja, es sind jetzt als die Netzbetreiber schuld, es sind ja schon auch die Verfahren, die da vielleicht veraltet sind.
Ich möchte da jetzt keine Geschichtsstunde daraus machen, aber ich fand das faszinierend, dass Sie gesagt haben, da wird jetzt darüber diskutiert. Mhm. Hätte man die Probleme nicht eventuell vor 5 Jahren oder sogar 10 Jahren alle kommen sehen können? Gab es da nie Gespräche, die da geführt wurden? Auch von den Verteilnetzbetreibern vielleicht, die dann irgendwann mal gesagt haben, wir wissen gar nicht, wenn mal irgendwann der große Run kommt, wie wir das alles abarbeiten sollen?
Also die hätten sich auf jeden Fall deutlich früher digitalisieren können. Das würde ihnen ja jetzt auch schon helfen, wenn die mal einheitliche Prozesse hätten. Oder überhaupt
irgendwie. Die haben auch nicht einheitliche Prozesse.
Nein, natürlich nicht. Dann ist man bei jedem Netzbetreiber, haben die Projektierer dann unterschiedliche Verfahren, weil das halt jeder alleine macht. Und das, was halt die Speicher angeht, diese hohen Spreads, die wir heute haben, die hatten wir vor ein paar Jahren noch nicht. Da hätte sich das auch noch nicht gelohnt mit den Speichern. Und im letzten Jahr hatte ich einen Artikel geschrieben, dass es irgendwie 161 Gigawatt an Netzanschlussfragen gab. Und ich glaube, das hat viele überrascht, dass das so viel
jetzt
ist.
Jetzt nur für
einmal.
Speicher.
Ja, nur für Speicher und nur auf Übertragungsnetzebene.
Das sind 161 Gigawatt sind quasi offen, die gerne investiert würden, aber die auf irgendwelche Genehmigungen warten.
Ja, also damals, eine Woche später ist das dann schon wieder viel mehr, weil wirklich einfach unfassbar viel kommt. Und um das im Vergleich, um es in Verhältnis zu setzen, wir haben in Deutschland eine Spitzenlast von 80 Gigawatt. Das heißt, es ist das Doppelte an dem, was wir überhaupt gleichzeitig verbrauchen. Das ist unfassbar viel. Das wird sich niemals rentieren, das zu bauen, weil ja schon die zweite, dritte Batterie weniger verdient als die erste, übertrieben gesagt. Aber das sind ja auch Technologien, die sich kannibalisieren. Wir brauchen nicht so viel davon. Und es sind ja nur Anschlussanfragen. Das heißt ja nicht, dass die auch wirklich gebaut werden.
Das heißt, danach wird dann noch entschieden sozusagen, was lohnt sich.
Aber gibt es denn keine Kalkulation, wie viel wir tatsächlich am Ende wo brauchen in Deutschland?
Also es gibt viele verschiedene Modellierungen. Die Übertragungsnetzbetreiber gehen, glaube ich, für 2037 davon aus, dass es ungefähr so 68 Gigawatt sind.
Die wir benötigen.
Also nochmal denselben Verbrauch ungefähr.
Ja, also 2037 haben wir auch schon viel höheren Stromverbrauch, eine höhere Last im Netz als diese 80 Gigawatt. Aber das ist deren mittlere Prognose. Die haben ja immer 3 verschiedene Prognosepfade. Und das unterste ist, glaube ich, dann so bei 41 Gigawatt und das höchste dann bei 94.
Und angefragt sind jetzt aber schon, was waren das, 108?
Also aktuell bei den Übertragungsnetzbetreibern muss das irgendwas zwischen 200 und 300 Gigawatt sein. Und da hinzu kommen ja noch die Verteilnetzbetreiber. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch viele, man weiß ja als Projektierer nicht, ob ich wirklich diese Anschlusszusage bekomme.
Das heißt, ich mache ganz viele.
Also mache ich ganz viele im Zweifel, damit ich irgendwie überhaupt die Chance habe, einen Netzanschluss zu bekommen.
Und wie viel ist jetzt schon am Netz, nur um dafür ein Gefühl zu bekommen?
Ich glaube, wir müssten gerade bei 2 Gigawatt ungefähr sein, 2, 3.
Okay, also das ist tatsächlich Prognose, Anspruch, Wunsch und Realität noch sehr weit voneinander entfernt, weil von 2 auf 68 haben wir ja noch einiges zu tun.
Das stimmt, aber wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren, also vor allem bis 2029, das ist ein ganz wichtiges Jahr für die Speicherbetreiber, weil sie bis dahin von den Netzentgelten befreit sind und bis dahin werden wir einen starken Ausbau sehen, weil sich es einfach unfassbar lohnt.
Wenn sie die Genehmigung bekommen.
Wenn sie das bekommen, ja.
Aber wie kommt das denn zustande? Also warum wird das nicht irgendwie so ordentlich organisiert geregelt sein? Das klingt ja so ein bisschen so jeder gegen jeden oder so. Und so ein, ich glaube so, es gibt ja so, ich erinnere mich gerade so an meine Computerspielzeit vor 10, 15 Jahren, wo es gab so Free for All irgendwie, wo wirklich so jeder gegen jeden. Aber das kann doch nicht. Wenn wir jetzt schon so viele Anfragen haben, hat sich niemand Gedanken gemacht, was das beste Verfahren dafür wäre?
Ich glaube, es werden sich die Gedanken gemacht. Es gibt auch Ideen, also zum Beispiel Stromnetz Berlin versucht gerade bei Rechenzentren, haben die ein neues Verfahren ausprobiert, das gibt es schon. Aber die kannten das ja nicht. Also seit 2023, 2024 fängt es an und das ist in Energiemarktzeiten ist das cool.
Sehr cool.
Wenn die Projektierer, also diejenigen, die diese Speicher bauen und anschließen wollen, nicht wissen, ob sie die Zusage bekommen, dann weiß ja der Übertragungsnetzbetreiber auch nicht. Existiert das Unternehmen in 3, 4, 5 Jahren überhaupt noch? Habe ich jetzt den falschen Unternehmen, den falschen Projekten die Zusage gegeben?
Man kann ja Projektrechte auch noch veräußern. Also allein wenn ich jetzt, 50 Hertz beispielsweise, sagt ja, sie haben 12 Gigawatt an Anschlusszusagen erteilt. Und die gehen, glaube ich, auch nicht davon aus, dass exakt 100% diese Antragsteller am Ende auch die Speicher bauen.
Mhm.
Aber im Zweifel werden die Projektrechte eben weitergegeben.
Genau.
Kann aber, man okay. an jemand anderen das da
kostet
bauen?
Kostet dann auch wieder Zeit, aber...
Jetzt haben wir es eben einmal kurz angerissen. Sie haben das so nonchalant erwähnt, dass Netze ja natürliche Monopole sind und da deswegen auch, na ich sag mal so, der Anreiz, sich zu digitalisieren oder zu modernisieren, eher gering ist. Wie würden Sie es denn jetzt sehen, jetzt in dieser ganz kurzen Zeitspanne? Wir haben ja tatsächlich jetzt so ein bisschen das Problem, wir haben einmal diesen Batteriemarkt oder den Speichermarkt, das sind ja nicht nur Batterien, der komplett marktwirtschaftlich gerade funktioniert. Ich denke mal, das geht einfach nur um Preise. Wer kann was zu welchem Preis anbieten? Und dann auf der Gegenseite dieses Monopol sozusagen. Kann man das überhaupt zusammenbringen? Oder wäre es sogar vernünftig, darüber nachzudenken, ob der Batteriemarkt eigentlich so komplett marktwirtschaftlich laufen sollte? Oder ob, wie Christian eben so sagte, ob das irgendwie geplanter laufen muss? Planwirtschaft ist zwar ein sehr unschönes Wort, aber bei diesen
Versorgungs... Ein Verfahren für alle wäre ja vielleicht auch hilfreich.
Ja,
also erstmal ist es ja toll, dass Infrastruktur hinzugebaut wird im Energiesektor, ohne dass der Staat da Fördermittel hinzugeben muss oder irgendwelche Garantien hinzugeben muss.
Mhm.
Und im Idealfall, wenn die Standorte der Batterien und die Betriebsweise von denen irgendwie so im Einklang ist mit dem Netz, dann spart es ja auch Netzausbau. Also davon profitieren wir ja alle und es gleicht irgendwie Preise aus. Das ist ja erstmal gut. Natürlich könnte man überlegen, dass man zum Beispiel bei einem Umspannwerk, was sehr beliebt ist als Standort für Batteriespeicher, dass man da ja das irgendwie vielleicht ausschreibt oder dass man als
vielleicht auch verpflichtet, dass dort muss ein Speicher stehen.
Ja,
okay.
Oder dass man halt auch irgendwie was dafür bezahlt, dass man den Netzantrag stellt. Damit die damit nicht so überlaufen werden und vielleicht manche sich das nochmal überlegen. Also es gibt bestimmt auch Projektierer, die da sehr ernsthaft sind und sich genau überlegen, ob sie jetzt eine Netzanschlussfrage stellen oder nicht.
Aber dahinter steckt quasi, dass ganz viele einfach ganz viel raushauen, gerade damit die jeweiligen Zulassungsbehörden und die ganzen Netzbetreiber auch ein bisschen überfordern, weil es diesen Run gibt, der nicht immer mit einem ernsthaften Interesse unbedingt hinterlegt ist. Das würden Sie schon sagen.
Ja, oder dass ich glaube, wenn zum Beispiel Übertragungsnetzbetreiber oder also Netzbetreiber generell gebündelt entscheiden dürften, weil sie ganz genau wissen, das ist ein Unternehmen, die haben ein Projekt und die fragen 10 Standorte an und wenn die das dann gebündelt entscheiden könnten, da passt es gut, da halt nicht. Das würde ja auch schon helfen.
Und jetzt muss das Unternehmen, der Projektierer aber 10-mal die Anfrage stellen und will aber nur eine Zusage haben.
Genau. Und dann müssen ja auch noch die Übertragungsnetzbetreiber das ja nacheinander abarbeiten. Also das nennt man Windhund-Prinzip, der als erstes kommt, der mal zuerst. Und es wäre vielleicht auch gut einfach, dass die unterscheiden könnten, das ist ein Projekt, das hat bestimmte Kriterien erfüllt, wie, weiß ich nicht, sie haben sich den Boden gesichert oder so. Und ja, da gibt es bestimmt auch noch tollere Kriterien für. Schon auch noch so, dass man das gut vergleichen kann, das muss ja gerecht sein. Aber dass man einfach eine bessere Grundlage dafür hat zu entscheiden, das ist das Projekt, dem wir jetzt dieses... Ja,
das klingt für mich alles ein bisschen nach Anarchie, was hier passiert.
Ich sag ja, Marktwirtschaft. Kommt der Ostberliner raus. Birgt das für Sie unterm Strich die Gefahr, tatsächlich die Energiewende auszubremsen? Also wir haben jetzt ein bisschen gesagt, der Speicherausbau wird ausgebremst durch so eine Überforderung ja im Endeffekt, muss man sagen. Birgt das Ihrer Meinung nach auch die Gefahr, die Energiewende insgesamt auszubremsen?
Also jeder Speicher, der hinzukommt, ist erstmal gut. Und dann müssen die Behörden und Netzbetreiber auf jeden Fall in die Pötte kommen, damit es ein bisschen schneller funktioniert. Ich bin ein positiver Mensch, also gehe ich davon aus, dass das auch klappt in den nächsten Jahren.
Also Sie sind optimistisch, dass das jetzt erstmal eine Überforderung ist und das Wissen aber sich irgendwie... durcharbeitet bis in die letzte Behörde sozusagen.
Ja. Und dazu muss natürlich irgendwie Regeln geben, entweder gesetzlich oder regulatorisch, je nachdem, wer dafür zuständig ist, dass wir bessere Netzanschlussverfahren haben und vielleicht auch irgendwas dafür tun, dass Markt und Netz besser zusammenlaufen.
Wenn wir das wollen, und das ist ja immer die Rede auch der aktuellen Regierung, dann vielleicht nur um den Kreis zu schließen. Es klingt tatsächlich sehr nach den Fehlern, die auch am Anfang beim Ausbau, insbesondere der Windkraft, gemacht wurden. Diese Unsicherheit und was machen wir dann überhaupt mit dem Strom und wo darf das stehen, wo nicht, welche Konsequenzen hat das? Gibt es auch eine Gefahr, die Sie sehen, dass darüber falsche Nachrichten verbreitet werden, dass es da auch nochmal eine Gegenbewegung gibt oder geht das jetzt alles so schnell, dass vielleicht der Teil wenigstens übersprungen wird? Also sehen Sie auch so eine Wiederholung der Geschichte oder klingt das nur für mich so?
Ich glaube, die Windenergie war ja viel mehr davon abhängig, dass sie auch tatsächlich gefördert wird. Das heißt, da gibt es nochmal andere Schwierigkeiten. Dann haben die Speicher auch nicht mit den Akzeptanzproblemen zu kämpfen, die die Windenergie hatte. Da wäre ich vielleicht
interessant. Weil alle ein iPhone haben oder und wissen, wie es funktioniert oder dass es funktioniert.
Ja, es ist interessant, weil Batterien haben jetzt, würde ich sagen, auch nicht den besten Ruf, wenn man überlegt, was da alles drin ist und so weiter. Und es ist trotzdem interessant, dass es da keine Akzeptanzprobleme zu geben scheint. Aber das ist ja eine gute Nachricht.
Ja, also früher zumindest nicht. Es kann sein, dass das vielleicht so langsam aufkommt. Und es ist ja auch den Artikel, den du ja genannt hattest, ne? Dass Kommunen irgendwie fürchten, ihnen wird jetzt da alles zugebaut an Speichern und sie müssen das irgendwie alles genehmigen. Ja.
Aber es gibt noch keine Anti-Batterie-Bürgerbewegung. Oder
Habe ich noch nicht von gehört.
Aber sonst können Sie sich auch bei mir melden.
Deutschland für alles auch einen Verein gibt, bin ich mir sicher, wenn wir jetzt anfangen zu googeln, werden wir diesen Verein finden.
ABB, Anti-Batterie-Bürgerbewegung. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke.